Sarah Brasak.
Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Heute spreche ich mit einer Kölnerin, die ich gar nicht näher vorstellen muss. Es freut mich sehr, dass Anke Engelke sich die Zeit genommen hat, mit mir im Studio über veganen Käse und Kuchenbacken, ihre Lieblingsorte in Köln und den FC Gaisbock Hennes zu sprechen. Außerdem erklärt sie, warum sie im Gegensatz zu vielen Kolleginnen und Kollegen aus ihrer Branche keine Wahlempfehlung für den 26. September abgibt und warum sie bestimmte Rollen, die sie früher gespielt hat, heute nicht mehr spielen würde. Und natürlich habe ich mit ihr auch über die zweite Staffel von Last One Laughing gesprochen, die Anfang Oktober bei Amazon zu sehen ist. Engelke war ja schon in der ersten Staffel sehr erfolgreich dabei, flog erst in Folge 5 raus und ihr unbedingtes Ziel in Staffel 2 lautet: gewinnen. Vorhang auf für Anke Engelke. Hallo und herzlich willkommen ins Podcast-Studio, liebe Anke Engelke.
Ich freue mich, danke für die Einladung, Sarah.
Ich freue mich, dass Sie die Extrakilometer auf sich genommen haben, um in die Redaktion zu kommen. Das ist in Nach-Corona-Zeiten oder noch mitten in Corona-Zeiten noch gar keine Selbstverständlichkeit.
Ja, aber das bietet sich an, weil die Bahn ja quasi vor der Tür hält und die Bahn zu dieser Uhrzeit recht leer ist und alle tragen brav Maske. Überhaupt kein Problem.
Frei nach dem Titel deines Podcasts, Wie war dein Tag, Liebling, den du zusammen mit Christian Thees machst, frage ich Sie jetzt einfach mal, wie war Ihr Morgen bislang so?
Der war prima, der begann früh und ich habe schon viel weggeschafft heute und habe jetzt so den Eindruck, Mitte des Tages, jetzt ist alles, was jetzt folgt, ist total entspannt. Wobei der Morgen nicht unentspannt war, aber ich bin ein guter Frühaufsteher. Ich mag das gern, ganz früh aufzustehen, finde ich super.
Ich frage das natürlich auch, weil ja gestern Abend die Verleihung des Fernsehpreises am Tanzbrunnen war und Sie haben gewonnen, besser gesagt, Sie in der Netflix-Serie Das letzte Wort, mit Ihnen als Witwe, als Trauerrednerin Carla Fatius und zwar in der Kategorie Beste Comedy-Serie. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Das freut mich unglaublich, weil das eine tolle Arbeit war und weil viele Arbeiten so abenteuerlich sind und ich weiß jetzt nicht, ob das bei Ihnen ähnlich ist. Na doch, wenn Sie sich in ein Thema begeben und oder ein Gespräch vorbereiten oder recherchieren, dann wissen Sie ja auch am Ende nicht, was rauskommt. Also so ein bisschen kann man das vielleicht vergleichen und ich liebe das sehr an diesem Beruf, dass man sich vorbereitet wie verrückt und dann kommt auch alles anders. Und das war beim letzten Wort sehr extrem, weil es das erste Mal war, dass ich eine Hauptrolle gespielt habe, weil das Thema so ein emotionales war, weil die Rolle so eine Herausforderung war und das war auf der Fragezeichenseite und auf der Herzchenseite war, dass Aaron Lehmann Regie geführt hat mit Pola Beck zusammen, dass Aaron mit Irmscher zusammen die Bücher geschrieben hat und Aaron Lehmann kannte ich vom Schönsten Mädchen der Welt, da hatte ich schon mal mit ihm gearbeitet. Das Paket ist so ein großes gewesen, das Paket, das letzte Wort, da kann man so viel drin, da kann man drin stöbern in diesem Paket und das ist alles einfach gut. Auch das kurze rote Haar und der seltsame Körper, den ich da mir angelebt habe für die Rolle und so, das war alles so neu und anders. Und dann ist so ein Preis, so misstrauisch ich auch Preisen und Preisverleihungen gegenüber bin, dann ist so ein Preis wirklich erfreuend.
Ich habe ja eben, wir haben zusammen Kaffee geholt und da habe ich schon erfahren, Sie waren gar nicht da und da habe ich mich gefragt, ist das so was Sie dann so kategorisch gerne ablehnen, Preisverleihung, weil Sie einfach sagen, ich muss mich auch schon bei meinem Pensum oder war das jetzt irgendwie Zufall?
Zufall nicht, sondern ich konnte einfach nicht, ich habe gearbeitet oder beziehungsweise ich habe so lange gearbeitet, dass ich es nicht mehr geschafft hätte hinzugehen. Und Preisverleihung gegenüber habe ich natürlich eine gewisse Skepsis, weil ich so denke, das ist dann macht man die Kunst so olympisch und dann zitiere ich gerne Nick Cage, den Musiker Nick Cage, der mal um Entschuldigung gebeten hat, weil er nicht zu den MTV Awards wo er nominiert wurde, erschien und sein Schreiben, das wir in einer Lesereihe, die da Letters of Note und Speeches of Note heißt, immer lesen, wo er sagte, ich kann nicht kommen, ich möchte auch nicht kommen, ich glaube, dass dass das meiner Kunst nicht gut tut, meine Muse ist kein Pferd. Da darf es nicht um höher, schneller weitergehen, denn wenn es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer und das ist irgendwie ein schiefes Bild.
Es gab ja eine ähnliche Diskussion als Bob Dylan, den Nobelpreis für Literatur, genau. Und da hat er ja auch gesagt, ich komme nicht. Und da gab es ja auch so die Diskussion, ist der jetzt arrogant? Ist das arrogant, dass der dann sagt, nö, ich komme nicht und so weiter? Also Nick Cave zufolge kann man das ja dann nachvollziehen, ne?
Ja, aber Preisverleihungen sind auf der anderen Seite auch richtig toll, ne? Mhm. Und ich habe gehört von FreundInnen, die dort waren, dass das ganz, ganz fein war, dass man da draußen am Tanzbrunnen schön gesessen hat und dass es zwar ein bisschen kalt wurde am Abend, aber da trifft sich ja die sogenannte Branche dann. Und wenn man das richtig kuratiert, so einen Abend für sich selber, dann spricht man auch nur mit Menschen, mit denen man gerne sprechen möchte oder lernt Menschen kennen, die einen wirklich interessieren. Und sich zurechtzumachen für einen Abend ist toll, sich selbst auch ein paar Fragen zu stellen, was erwarte ich von so einem Abend, wen würde ich da gerne treffen, mit wem würde ich gerne sprechen oder möchte ich mich einfach betrinken, möchte ich einfach ganz viel von dem Catering mitnehmen nach Hause, möchte ich wilden Sex haben mit Unbekannten. Das sind ja alles schöne Fragen eigentlich.
Das sind tolle Fragen. Ich saß natürlich auch schon bei etlichen Preisverleihungen und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, nicht alle sind wahnsinnig spannend, aber Barbara Schöneberger, wenn die moderiert, weiß man eigentlich, finde ich zumindest, es wird halt immer ganz, ganz toll. Und ich habe mal mit deren Spaziergang durch Köln gemacht, wo die mir ihre Lieblingsecken gezeigt hat und die habe ich dann natürlich auch zum Thema Preisverleihungen befragt, weil sie oft moderiert und die sagt, ach, ich bin eigentlich nach der Moderation dann immer direkt auf meinem Hotelzimmer, weil diese Aftershow fände ich zwar theoretisch wahrscheinlich super, aber praktisch stehen dann da irgendwelche Boulevard-Fernsehmedien und filmen mir so die ganze Zeit das Bein hoch und runter und das möchte ich nicht. Mhm. Ist das so oder ist das nur bei Barbara Schöneberger
mir
so?
Mir wird nicht das Bein hoch und runter gefilmt. Das ist, glaube ich, eher bei Barbara so, weil es so eine tolle körperliche Person ist. Das. Sie thematisiert ja ihren Körper auch ständig. Also, dass sie dann damit rechnen muss, ist klar, aber die ist ja nicht doof. Nur weil sie das bei laufender Kamera macht und thematisiert, wie sie aussieht und in wie viel Presswäsche sie da steckt unterm Kleid, bedeutet es nicht, dass, wenn die Arbeit getan ist, man sie darauf reduzieren darf. Ah ja, die ist toll. Was hat sie denn für Lieblingsecken genannt oder in Köln?
Ich habe sie in der Apostelnstraße getroffen.
Ja.
Da ist ein Klamottenlieblingsladen, dessen Name ich jetzt natürlich hier nicht nennen möchte. Ehrlich gesagt fällt er mir auch nicht mehr ein, aber er ist fast an der Ecke, also neben dem tollen Bäcker, wo immer alle Schlange stehen. Und dann sind wir weitergelaufen.
Ist der auf der Seite des Bäckers, ein, zwei Läden davor, also zwischen Törtchen und dem Bäcker?
Ja.
Das ist Ihr Lieblingsklamottenladen?
In Köln.
Ja, weil das so Basics sind vielleicht, ne? Ich hätte gedacht, das schräg gegenüber, da ist ja so ein High-Fashion-Schuppen, noch ein kleiner, den nicht.
Der wurde nicht genannt, nein.
Interessant.
Und dann sind wir die Ehrenstraße runter flaniert, sind dann über die Ringe und sind dann ins Belgische Viertel gegangen.
Ja.
Und da haben wir uns irgendwie auf den Brüsseler Platz gesetzt.
Ja.
Und das waren so ihre Favoriten. Ansonsten sagt sie, ist sie natürlich viel in Ossendorf und sozusagen fährt dann vom Flughafen irgendwie direkt dahin, wo man dann ja eher so die nicht so schönen Ecken von Köln sieht.
Dann muss ich sie mir mal schnappen und ihr noch so ein paar andere Sachen zeigen. Ja, ihr ist Köln ja nicht unsympathisch. Also man kann sich so gut über Köln lustig machen, zumal als Münchnerin oder jetzt in ihrem Fall als Berlinerin inzwischen.
Hat sie auch gemacht, ja.
Ja, kann man herrlich machen. Köln ist ja eine Einladung eigentlich, sich da Spott und Hohn rüber auszubrotzen. Das kann man ja machen. Aber ich beherze das sehr, was da am Offenbachplatz steht, dass ich meine Stadt lieben soll. Das mache ich wirklich.
Der Schriftzug kommt ja dann hoffentlich irgendwann mal wieder. Im Moment ist er ja weg.
Ah, lange nicht mehr drauf geachtet. Der ist schon so mir eingegangen in mein Köln-Bild. Der ist gerade weg.
Ja.
Warum?
Wahrscheinlich imaginär sozusagen immer noch dort verhaftet. Der kommt aber wieder, keine Sorge.
Nicht, dass auch Klosterfrau Melissengeist weg ist. Ist noch da?
Klosterfrau Melissengeist.
Da ist an der Seite, ist da so was Blaues.
Da habe ich wiederum noch nie drauf geachtet. Das müssen wir noch in Erfahrung bringen.
Aber die Nord-Südfahrt ist noch da.
Die Nord-Südfahrt steht definitiv noch.
Ich frage nur für Barbara.
Alles klar. Klosterfrau Melissengeist, alle, die zuhören, bitte um E-Mails. Ich leite die dann weiter. Beziehungsweise ich fahre einfach heute mal mit dem Fahrrad dran vorbei und guck mal nach.
Bums, ich bin nachher auch noch
mal da. Weil da habe ich noch nie drauf geachtet, weil ich immer nur auf Liebe deine Stadt gucke.
Naja, ich fahre jetzt gleich mit der 16 zurück in die Innenstadt. Also wir machen eine Double Mission. Ich gucke auch.
Gut, das heißt Neumarkt. Aber kurz aussteigen, ne, zwischendurch. Klar.
Wie? Neumarkt? Ich fahre zum Neumarkt und dann latsche ich dahin, glotz dahin und dann fahre ich weiter zur Arbeit. Mhm. Ach so, ich muss ja doch noch arbeiten. Stimmt. Aber schön arbeiten.
Aber ganz kurz, wenn Sie jetzt schon sagen, da muss ich der Barbara schöne Ecken von Köln zeigen, was stünde da so auf dem Programm?
Ah, das würde ich aber, das würde ich auch. Das müsste man auch richtig choreografieren oder kuratieren, da müsste man sich richtig was überlegen. Das ist ja custom made, das muss ja dann passen. Also ich kann ja nicht jedem immer Columba zeigen und sagen, hier guck mal, wenn du an dem Fenster stehst, hast du den Eindruck, gleich fliegst du und so. Das gefällt ja vielleicht nicht jedem.
Das Columba ist schon...
Kann man, das geht Zweifel immer, oder? Haben, ich oder? Glaube auch, das geht immer. Mhm. Und man kann auch reingehen zu Maria, die da in Schutt und Asche und in Trümmern, die da standgehalten hat, die kann man zeigen. Und ich bin kein religiöser Mensch und trotzdem berührt mich die. Das kann man immer gut zeigen. Ich finde den Rheinauhafen nach wie vor gelungen. Ich finde nach wie vor, dass man da ein bisschen verweilen kann und den halbnackten Skatern zugucken kann und den VolleyballspielerInnen. Dann haben wir aber schon einen großen Spaziergang gemacht. Ich mag die Südstadt extrem gern. Da würde ich sie, glaube ich, hinschleifen. Belgisches Viertel kann ich verstehen, da habe ich mal gelebt. Das kann ich auch verstehen. Ich liebe den Stadtgarten sehr. Bis heute ist das ein Ort, an den ich einfach nicht nur wegen der Musik oben und unten im großen Saal und im kleinen Saal unten gerne bin, sondern weil ich eine enge Verbindung habe zu dem Schuppen, als ich nach Köln zog fürs Studium 84. Da war das schon klar, dass das, da hieß unten der Laden noch Schmuckkästchen, da war das klar, dass etwas, das so um die Ecke ist, ich lebte in der Brüsseler Straße, dass etwas, das so um die Ecke ist, auch dann aufgenommen wird ins Leben, ins soziale und kulturelle Leben. Das ging dann ganz schnell, es fügte sich gut. Und da würde ich dann, glaube ich, mit ihr hingehen. Da müssten wir über das Brüssel. Na, wir könnten ja über das belgische Viertel, dann einmal Friesenplatz. Kann ich Ihnen da zeigen? Na, dann latschen wir darüber, dann machen wir das da, dann gehen wir da. Nee, über die Ringe will ich nicht so gerne mit ihr in die Südstadt gehen.
Ja, die sind da an der Ecke leider. Das ist semi-schön, ne? Mhm.
Ja, na, da gehen wir hinten, da können wir Rathenauplatz gehen, können wir am Feinsinn vorbei. Mhm. Zülpicher ist natürlich auch, das ist ja auch das so Erbrochenes da zu umschiffen, ist ja auch ein abenteuerlicher Parcours-Ritt. Wo geht man da lang? Oder ganz hinten? Geht man dann einfach hinten lang?
Grüngürtel entlang?
Grüngürtel habe ich auch überlegt, aber Aachener war ja, finde ich, bin ich gar nicht mehr so gerne, war ich früher gerne, ist jetzt auch so runtergerockt und so kaputt vergnügt.
Da ist jetzt am Wochenende Flutlicht.
Was ist Flutlicht?
Da sind so Flutlichtscheinwerfer jetzt. Ja. Weil es ja
Achso, ich dachte, das ist ein Festival, das Flutlichtfestival.
Nee, weil es ja da zu Ausschreitungen gekommen ist, auch gegenüber das. Polizisten. Und jetzt sitzen da alle sozusagen im Tag hellen, mehr oder weniger.
Und sind gar nicht mehr aggressiv.
Ja, und es ist natürlich auch deutlich weniger gemütlich, glaube ich, als vorher. Ne? Insofern frage ich mich, wer da am Wochenende dann jetzt überhaupt noch
Ja, aber dann hingeht, ist ja dann hat die Mission ja geklappt. Das ist ja erschreckend. Das ist ja ganz traurig, dass man Menschen verjagt. Und von denen sind aber 80% total vergnügt und friedlich und 20%, mit 20% stimmt was nicht, und davon sind auch nur wenige Volldeppen. Aber Volldeppigkeit ist manchmal ansteckend.
Das stimmt, vor allen Dingen in Kombination natürlich auch mit Alkohol.
Ja.
Dann vermehrt sich das so Coronavirus-artig schnell, glaube ich, abends.
Ich wünschte, ich würde mich mehr für Alkohol interessieren. Da kann ich jetzt nicht so andocken.
Okay, Kölsch auch nicht? Oder gerade nicht?
Das ist jetzt das hören jetzt viele Menschen, ne, ja, was klar. Ich jetzt sage.
Also zig bis hunderttausende, ja.
Aber das ist, glaube ich, aber bekannt. Das ist, glaube ich, bekannt, dass ich kein Kölsch trinke, weil ich einfach keine Bier Freundin bin. Das ist echt blöd. Es gibt so viele Dinge, für die ich mich gerne wirklich mehr interessieren würde. Aber dann zwingt man sich so und dann wird man ja auch unglücklich. Das wäre ja auch kein Mensch, ne? Unglückliche Menschen hauen dann andere auf den Kopf. Was soll ich denn, was in mich reinschütten, was mir nicht gefällt? Warum soll ich Tennis spielen? Ich kann es nicht. Warum soll ich Motorrad fahren? Oder Segelflugschein machen, Golf spielen, all diese Sachen. Warum soll ich Leute ohrfeigen? Bin ich alles nicht. Und Kölsch bin ich auch nicht. So ein Mist.
Was du ja definitiv bist, ist Backen. Das habe ich von dir gelernt. Kekse, Kuchen.
Backqueen bin ich. Aber mein Portfolio ist relativ beschränkt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich 200 Backwerke drauf habe und die Tortenkönigin bin.
Das
überhaupt nicht.
Bin voll ganz okay. Praktisch. Man muss ja nicht wie in diesen. Man weiß ja immer, dass man in einem nicht so guten Restaurant sitzt, wenn man so 350 Gerichte zur Auswahl hat. Und so ist das ja bei Backportfolio auch so, oder?
Das ist eine gute.
Lieber drei Sachen richtig gut können, immer wieder verfeinern durch 100, oder?
Das ist toll. Ein Hoch auf Euphemismen. Super. Das ist gut.
Ja.
Ich hab bislang gedacht, das sei wirklich ein Nachteil, dass ich mich so verkaufe als den heißen Scheiß der Backkunst. Aber das stimmt. Und es ist wirklich so. Ich versuche mit den Sachen, die ich jetzt schon kann, besser zu werden. Und dann und wann kommt was Neues dazu, dann probiere ich aus. Und da sind jetzt einige Klassiker dabei, die kann ich dann immer wieder backen, die bringe ich mit ans Set und so. Und dann freuen sich die Menschen. Und dann habe ich auch eine Garantie, dann weiß ich, das schmeckt auf jeden Fall. Hat jetzt schon 100-fach geklappt, also mache ich es halt weiter. Und dann kommen aber manchmal so ein paar neue Sachen dazu.
Jetzt ist Backen ja so einer der sehr wenigen Gewinner in dieser Corona-Krise.
Ja.
Also viele haben das Backen entdeckt und ich habe mich gefragt, das Backen hatten Sie ja wahrscheinlich schon vorher entdeckt, aber haben Sie irgendwas gelernt neu in der Krise, einfach weil irgendwie mehr Zeit war, was Sie jetzt besser können als vorher? Gibt es da irgendwas?
Nö,
okay.
Nö.
Weil es war ja mehr Zeit, oder? Die eine oder andere Bühne gab es ja doch weniger.
Ja. Wobei ich natürlich kein Bühnenmensch bin, ne? Also ich bin ja keine Performerin und ich bin ja nicht, habe ja nicht ein Programm, mit dem ich durch Deutschland toure. Das bin ich ja nicht. Ich habe ganz viel drehen können und ich war ganz viel an Filmsets, die natürlich Bubbles waren. Also das war irgendwie jedes Mal so ein bisschen ausgeschlossen von der Außenwelt oder umgekehrt. Und im Tonstudio konnte ich viel arbeiten, habe viel Synchron gemacht. Ich habe wirklich Glückspilz, der ich bin, habe richtig viel arbeiten können. Viele schöne Filme gedreht, die natürlich in der sogenannten Pipeline jetzt alle sind, ne? Und darauf warten, dass sie im Kino gezeigt werden können.
Wir wollen natürlich auch gleich über aktuelle Projekte sprechen. Dafür sind wir unter anderem hier. Ich bin natürlich noch zu fast keiner meiner Fragen gekommen, die ich mir aufgeschrieben habe, weil wir hier so ins Schwadronieren geraten sind, was ich aber wunderbar finde. Ich habe Ihnen ja noch ein zweites kleines Frühstück mitgebracht, weil ich eben nicht wusste, ist sie schon hungrig wieder oder noch nicht. Und es ist vegan, weil Lecker. Sie leben ja vegan, beziehungsweise, also das läuft auch gut oder gibt es immer mal wieder so Dinge, wo Sie sagen...
Nein, läuft super, weil ich es nicht als Verbotkonstrukt erachte in meinem Leben. Das ist einfach eine Entscheidung bei vollem Bewusstsein. Also wenn man mich mal sieht, eine Wurst essend, also eine echte Wurst, eine Fleisch, also aus echtem Fleisch, oder wenn man mich mal Milch trinken sieht, oder das wissen aber meine Freundinnen auch alle und meine Familie, oder wenn man mich mal, wenn ich irgendwie dicke Lippen habe oder keine Falten mehr im Gesicht, dann bitte sofort die Polizei holen, dann bin ich entführt worden und man hat mich gezwungen. Nee, ich finde, wie so vieles im Leben ist es ja ganz toll, wenn man selber entscheiden darf, was man macht und wie man sich verhält, weil man nicht gezwungen wurde, weil man durch irgendeinen Erkenntnisgewinn zu irgendeiner Entscheidung gekommen ist. Und das wünsche ich jedem und jeder. Und so war das bei mir mit der veganen Ernährung. Ich habe geguckt, worauf kann ich verzichten. Als klar wurde, so geht das alles gar nicht weiter mit unserem Verhalten auf diesem Planeten. Wir brauchen den Planeten und wir wollen überleben und das geht nur, wenn der Planet überlebt und wenn es dem gut geht, geht es uns auch gut. Ich war ja schon früh Vegetarierin, schon als Teenager und das ist da gut reingeschwommen.
Wenn jetzt Nachmittag oder Abend gewesen wäre, hätte ich veganes Sushi mitgebracht. Ich wohne nämlich im Griechenmarktviertel.
Green, direkt Sushi
neben
Green.
So einem, ja, genau.
Darf man das sagen?
Ja, also ich sage das, weil ich bin Botschafterin von Sushi Green. Also nicht offiziell ernannte, sondern weil ich es einfach so wahnsinnig gut finde. Und ich freue mich eben immer, wenn es Produkte gibt. Also ich glaube, bis man zum Beispiel ein Kalbsfilet als vegane Alternative herstellen kann. Ich glaube, das dauert noch so ungefähr so lange, wie Wasserstoff sich durchsetzt.
Aber das braucht doch keine.
Aber wenn man veganen Burger hat, ich finde, da schmeckt man keinen großen Unterschied. Und bei dem veganen Sushi, man will ja gar kein Sushi mehr essen, wenn man da mal gegessen hat.
Aber auch schon bevor ich Veganerin war, habe ich ja Sushi gegessen. Das geht ja auch. Also da ist ja ganz viel, da sind ja ganz viele Gurken reingestopft, ja, und irgendwelches Gemüse und Reis und Alge drum gewickelt.
Klar, aber das sind dann halt oft nur in Anführungsstrichen Gurken. Und bei Sushi Green, wir feiern das jetzt hier einfach trotzdem mal offiziell, wenn Sie den auch kennen und Fan sind, das sind ja Kunstwerke. So, ne?
Das sind Kunstwerke und diese großen, das war letztes Mal auch wieder so, wirklich, das war letzte Woche, vor 2 Wochen, das war so fein wieder, dass so der Geschmack auch gar nicht etwas behaupten wollte und dass man nicht den Eindruck hat, da sind Menschen in der Küche oder da haben Menschen Rezepturen entwickelt oder Zutaten kombiniert, weil sie möchten, dass Menschen sagen, oh, das schmeckt ja wie Fisch. Das finde ich nämlich total plemplem. Wenn man ein Kalbsschnitzel essen möchte oder was sie eben gesagt haben, Kalbsfilet,
nur als Beispiel,
dann soll man ein Kalbsfilet essen. Mhm. Und vegane Wurst und so ein Unsinn finde ich total bescheuert. Und klar, habe ich bei Sushi Green jetzt auch eine Rolle, die war mit einem Baconstreifen oder so, ne? Ja, also wenn ich Bock auf Bacon habe, dann muss ich Bacon essen. Ich finde diese Ersatzangebote total albern. Also Gemüse ist Gemüse und Bacon ist Bacon. Körnerzeug ist Körnerzeug und Soja ist Soja und Seitan ist Seitan. Und ich finde das schwierig. Ich finde das schwierig, weil den Menschen dann vorgegaukelt wird, ihr braucht ja eigentlich Fleisch. Mhm. Das verbirgt sich hinter diesen sogenannten As-If-Produkten.
Ich verstehe die Argumentation total, aber ich finde es auch, wenn jetzt jemand sagt, ich bin einfach mega Bacon-Fan, und man sagt so, ja gut, hier ist aber was, das schmeckt genauso, ist es halt nur nicht.
Es wird doch nie so schmecken wie Bacon. Das muss doch ein totes Tier sein. Das muss so sein. Da muss Blut und Fett eines Tieres in die Pfanne gebonkt werden. Sonst wird das nicht schmecken wie Bacon. Oder? Käse, genau wie veganer Käse, es geht nicht. Ich vermisse Käse so sehr. Mhm. Ich bin so ein großer Käsefan immer gewesen. Aber
was den veganen Käse angeht, fordere ich die Startups dieser Welt auf, sich dann noch mehr Mühe zu geben. Ich finde es okay, wenn es ähnlich schmeckt und ähnlich lecker schmeckt, dann ist das für mich ein Trost. Aber ich verstehe natürlich genau, was Sie meinen. Man kann auch einfach andere Dinge finden und muss nicht daran festhalten, sozusagen, was man an Fleisch mal hatte.
Das ist dieses Stigma des Verzichts. Mhm. Deswegen haben so viele Angst, jetzt auch wählen zu gehen und äußern sich so schroff und so negativ und sagen, ich lasse mir doch das nicht verbieten und das nicht verbieten. Ja, aber ohne jetzt in diese Erzählweise zu kommen, aber in jedem Verzicht wohnt doch eine Chance inne. Also das ist auch ein bisschen kurz gedacht. Und doch ist es so, man kann das anders betrachten. Also wenn man sich darauf fokussiert, über Verzicht zu jammern oder sich zu beschweren, dann wird man natürlich schlechte Laune kriegen. Und dann muss Flutlicht her, damit die schlechte Laune weggeht. Denn dann muss man wachgerüttelt werden und mal genau hingucken, warum schimpfe ich denn so viel und warum jammer ich so viel und warum behaupte ich, mir werde so viel genommen. Wir nehmen uns gerade die Möglichkeit auf eine Zukunft auf einem gesunden Planeten. Wir nehmen den folgenden Generationen gerade ganz viel. Wir verbieten den folgenden Generationen gerade gesund zu leben. Da ist der Verzicht. Folgende Generationen müssen verzichten, weil wir es nicht wollen. Also man kann das auch mal anders sehen, ne?
Absolut. Ich habe auch das Gefühl, dass seitdem ja die Flutkatastrophe praktisch ja in unserer Nachbarschaft stattgefunden hat, dass eigentlich dieses Thema Verbot schon die Erzählung sich so ein bisschen beginnt zu verändern, weil eben jetzt leichter nachzuvollziehen ist, dass sozusagen die Freiheit in einer gesunden Welt zu leben höher anzusehen ist als die Freiheit alles so weitermachen zu können, wie man es halt gemacht hat, wo man halt wusste, dass es halt nicht okay ist, ne? Also für 30 Euro nach Mallorca fliegen.
Was jetzt wird es interessant, mit den Menschen zu sprechen, und das ist so ihre Aufgabe, ne? Das ist Aufgabe der JournalistInnen. Jetzt ist es interessant, mit den Menschen zu sprechen, die wirklich gespürt haben und immer noch spüren, was im Leben sich verändert durch eine Naturkatastrophe. Ob deren Denken sich jetzt verändert, ob sie Veränderungen fordern, nicht nur von der Politik oder der Regierung, sondern auch von uns allen, würde ich verstehen, wenn die bei mir klopfen würden, da wo die A über die Ufer getreten ist, und die müssen bei Null anfangen. Nee, bei Minus fangen die natürlich an, ist ja alles kaputt. Menschen, die alles verloren haben, und auch Menschen, die Familienmitglieder verloren haben, FreundInnen verloren haben, ne? Wenn die bei mir klopfen und sagen, kannst du bitte mal gucken, was du an deinem Leben noch verändern kannst, damit das nicht uns wieder passiert, dir, euch.
Ja, der Unterschied zu, ich sag mal, Flutkatastrophen, die wir normalerweise ja im Fernsehen gesehen haben, gedacht haben, furchtbar, ne? Aber es ist halt ein Kilometer weit weg, ist das ja, dass man ja jetzt Leute persönlich kennt,
ja.
Die das eben erlebt haben. Ja. Und also da war es zumindest bei mir so. Leider ist das so, das fasst einen natürlich persönlich nochmal viel, viel härter an.
Wollen Sie drüber reden?
Nein, okay. Aber weil Sie eben gesagt haben, mich würde interessieren, was die Menschen sagen. Ich glaube, viele waren jetzt natürlich damit beschäftigt, erstmal klarzukommen. Ne? Mhm. So, ich gehe aber mal davon aus, dass diese politischen Forderungen, wenn sie nicht schon jetzt erhoben werden, dann definitiv sozusagen vielleicht sich bei der Wahl dann auswirken werden. Aber ich glaube, erstmal ist sozusagen die persönliche Traumabewältigung dort angesagt gewesen. Das war zumindest mein Eindruck. Jetzt sprechen ja, klar, also was ich jetzt erlebe im Wahlkampf ist, dass ungewöhnlich viele KünstlerInnen sich jetzt auch positionieren. Also ich habe gestern noch zum Beispiel abends bei Social Media ein Video gesehen mit Caroline Kebekus, mit Bjarne Mädel, mit Luisa Neubauer, mit also diversen Schauspieler, Kollegen und Kolleginnen von Ihnen, die eben sagen, Klima geht auf die Straße, am 24. ist der große Klimastreik, und die auch ganz dezidiert eine Wahlempfehlung aussprechen, nämlich Grün. Mhm. Ich habe mich gefragt, wie ist das bei Ihnen? Sprechen Sie solche Wahlempfehlungen auch aus, oder null. Sagen Sie, auf null. Keinen Fall will ich nicht?
Null, null, mhm. null.
Mhm. Warum nicht?
Weil ich das nicht vermische, weil ich das nicht mag. Mhm. Möchte das nicht. Ich möchte als Künstlerin wahrgenommen werden und versuche, ja, schon jetzt 40 Jahre, naja, nee, ich versuche das nicht 40 Jahre lang, ich war ja ganz klein, als ich begann, aber versuche, seit ich kapiere, dass ich so öffentlich bin, versuche, so gut es geht, mir auch den Freiraum noch zu lassen, andere Leute zu sein. Und wenn ich zu sehr meine privaten Meinungen rausposaune, verstehe ich total, dass Sie private Fragen stellen, und ich lasse mich auch gerne reduzieren auf das Vegane und aufs Backen. Das finde ich ja, das ist ja herrlich profan und dann auch wieder so normal. Aber irgendwann ist auch Schluss. Und wenn ich mich reduziere auf oder so brandmarke mit bestimmten Positionen, in Klammern, die man aber auch rauslesen kann, Klammer zu, wenn ich das aber so explizit formuliere, dann mache ich mir ganz viel, dann verbaue ich mir ganz viele Chancen, andere Leute zu sein, wenn ich als Schauspielerin arbeite, und möchte gerne, dass man mir abnimmt, was ich spiele, und nicht da nicht auf mich projiziert, aber ich weiß auch, dass die einen goldenen Helikopter hat und einen Esel, der Dollars ausscheidet, die ist doch so und so, die ist doch das und das. Mhm. Ne? Die lebt doch auf einem Schloss, oder die lebt doch unter der Erde. Ich glaube, dass
Also ein Stück weit noch eine unbeschriebene Fläche sein.
Ja, das ist natürlich super schwer, ne? weil ich hier sitze, um zu werben für meine Arbeit. Und das gehört sich ja auch nicht, jetzt einfach zu sagen, nee, weiter, nächste Frage, nächste Frage, nein, dann ist man ja ganz schnell PolitikerIn. Und das ist ja das, was wir gar nicht mögen an PolitikerInnen, ne? Dass sie dann ausweichen und sagen, möchte ich nicht drüber reden oder ja, nein, die Koalition können wir, wenn die Wahl gefällt ist und wenn die Ergebnisse da sind, dann sprechen wir. Nee, ihr könnt jetzt schon sprechen, ihr könnt jetzt schon euch äußern, also seid mal, habt mal bitte eine Haltung. Da möchte ich auch nicht hin, dass ich alles abschmetter oder alles verhindere und sage, darüber rede ich jetzt nicht. Also natürlich möchte ich Werbung machen für meine Arbeit. Macht die nicht für mich, dann könnte ich auch zu Hause bleiben. Möchte, dass Menschen das schauen, hören, lesen und ich möchte denen ja Freude machen. Ich möchte denen ja, möchte die ja erfüllen, möchte die aufmerksam machen, möchte die deren Blick schärfen für andere Menschen, andere Verhaltensweisen, andere Lebensweisen, Vorstellungen, Ideen, möchte irritieren, möchte das alles, aber mit meinen Rollen und nicht mit meinen persönlichen Ansichten.
Dann kommen wir auf Ihre Arbeit zu sprechen. Sie haben ja eben
Entschuldigung,
gesagt,
klang das jetzt so, als wolle ich nicht mehr?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich kann das total nachvollziehen, dass man als Schauspielerin sagt oder auch als Synchronsprecherin, die ja auch mit ihrer Stimme in verschiedene Rollen geht, sagt, ich möchte nicht, dass die Menschen so viel mit mir privat verbinden, dass sie immer nur, wenn sie auf den Fernseher gucken, denken, ah ja, das ist der Anke,
das ist doch die Ricky.
Grün und die ist und so, so weiter. Genau. Ne? So,
also und wenn ich demonstrieren gehe, dann, also ich gehe gerne demonstrieren im Winter, wenn man sich so Mützen anzieht und Schals oder im Sommer, wenn man einen großen Hut tragen kann oder so. Weil
oder in der Corona-Krise, wenn man eine Maske vom Gesicht hat.
Maske, super, denn das tut vielleicht auch einer Sache nicht gut, wenn da jetzt so viele Prominente mitlatschen. Also ich kenne auch die andere Sichtweise zu sagen, ich nutze meine, meine Prominenz oder die Öffentlichkeit, ich nutze meine Prominenz viel mehr, meine Bekanntheit. Die kenne ich auch und die kann ich auch nachvollziehen. Und Caro, Bjarne, super. Ne, sind ja nicht nur FreundInnen, sondern auch kluge Leute und verstehe deren Entscheidung total. Habe für mich einen anderen Weg gewählt, aber also das kennt man ja von anderen PolitikerInnen, die bei Demonstrationen, die nicht parteipolitisch sind, mitlatschen und wo dann andere Demonstrierende sagen, hey, aber jetzt nutzt du das doch bitte nicht für den Wahlkampf, indem du hier dein Parteifähnchen schwenkst. Hier geht es gerade um was ganz anderes. Hier geht es nicht um deine Parteipolitik, sondern um eine Sache. Und dem möchte ich auch entgegenwirken, indem ich da nicht in der ersten Reihe gehe und sage, hey Leute, hier, ich bin's. Das ist meine Meinung. Das finde ich nicht gut für mich.
Trotzdem sprechen wir jetzt über Arbeit.
Okay, gerne.
Sie haben ja eben gesagt, Sie sitzen natürlich zum Beispiel ganz viel im Synchronstudio und das war ja auch was in Corona möglich war. Und wir müssen natürlich kurz mal über Maat sprechen, weil Sie sind ja nach wie vor und eigentlich seit Menschengedenken jetzt mittlerweile schon ja die Synchronstimme.
Ja, man müsste jetzt mal wirklich so eine Rechnung aufstellen, wie lange Elisabeth Volkmann die Maat gesprochen hat und wie lange ich das gemacht habe. Und ich bin ganz schlecht mit Zahlen. Mit Jahreszahlen und so weiter, da habe ich keinen Platz mehr für im Kopf, weil da so viel Text, ich brauche da so ein bisschen Platz für Text und da habe ich mich irgendwann damit entschieden, alles was so mit Geld zu tun hat und mit Jahreszahlen, da ist kein Platz.
Es wird outgesourced einfach, ja. Also ich habe natürlich recherchiert, zumindest jetzt was Ihren Part angeht, Sie sind ja seit 2007 die Synchronstimme, das macht 14 Jahre und ich habe mich gefragt, wie ist so die Beziehung eigentlich zu Maat so nach 14 Jahren, also sind Sie dickste Freundin? Gibt es manchmal Streit? War schon mal kurz vor der Scheidung? Was ist das für ein Verhältnis heute? Oder hat es sich geändert?
Bestimmt habe ich ein paar Staffeln gebraucht, um in diese Familie reinzukommen. Und bestimmt habe ich gebraucht. Jetzt ist es so normal, ne, ins Studio zu gehen, zweimal im Jahr. Synchronisiere ich die neuen Staffeln und das hat was unglaublich Alltägliches so. Ohne dass es jetzt vermessen klingen soll, wir sprechen hier von einer Welt von einer Weltserie, ne, von einer der beliebtesten Serien überhaupt, animierten Serien überhaupt. Wir sind ein kleines Pupsland, ne? Wir haben eine tolle Synchronkultur und diese Serie gilt ja auch als besonders gelungen, was die Übersetzung angeht und was die Synchronarbeit der KollegInnen angeht und so. Die kriegen regelmäßig Preise, völlig zu Recht. Matthias von Stegmann übersetzt die Bücher und macht auch die Synchronregie. Top-Typ, das macht er ganz toll und der hat mich da auch richtig an die Hand genommen und hat das sofort akzeptiert, dass ich nicht wie Anke klingen will, sondern wie das amerikanische Original. Da ist jetzt was entstanden, also ohne Witz, aber ich habe doch zu so einer gelben Figur jetzt erstmal keine, ne? Die ist animiert und da haben sich Leute ausgedacht und die machen das ganz toll, aber ich habe damit ja nichts zu tun. Aber ich mache da meine Arbeit und die mache ich mit so viel Freude, weil das so, so gute Texte sind, weil das so gute Ideen sind, so die Themen so gut verarbeitet werden und weil die das schaffen, was wir hier in Deutschland, glaube ich, immer den Wetten-Das-Effekt nennen. Ich weiß gar nicht, ob man das noch tut. Family Entertainment heißt das, glaube ich. Nee, das war in den 90ern. Ich weiß nicht, wie es jetzt heißt. Es gibt wahrscheinlich einen neuen Begriff dafür, einen neuen Fachbegriff.
Also, dass die Familie vor dem Fernseher zusammenbringen.
Oder so
das
ist es doch bei
Lagerfeuer.
Ja, Lagerfeuer wahrscheinlich. So ist es doch, ne? Dass die Kleinen das gucken und die Eltern und jeder holt sich da was raus. Und ich glaube nicht, dass diese ganzen Bekloppten, die das da machen, drüben, also die Simpsons, das Simpsons-Team, ich glaube nicht, dass das deren Vorsatz ist, dass sie sagen, so jetzt mal wieder ein Gag, den auch die Kleinen verstehen und jetzt geben wir Homer und Marge, geben wir jetzt mal was Ehepaare verstehen und jetzt lass mal Lisa wieder was Verrücktes sagen für die Pubertisten. Ich glaube nicht, dass das deren Strickmuster ist, aber das passiert inzwischen auch. Da ist ja auch eine Routine eingetreten nach so vielen Jahren. Und ich habe die Marge einfach gern. Ich verstehe, wenn sich was verändert hat, seit ich das mache, dann ist es, dass ich das verstehe. Ich kann nicht antizipieren, was sie sagt oder denkt oder tut. Überhaupt nicht. Also dann wäre ich ja ein Superbrain. Ich bin immer wieder überrascht. Natürlich gibt es Muster und natürlich mache ich mir einen Spaß daraus im Synchronstudio. Schon wenn ich den Text lese, kurz bevor ich den Take sehe, gucke ich auf meinen Text und sehe da die deutsche Übersetzung von Matthias von Stegmann, die er geschrieben hat. Und dann kriege ich den Take auf Englisch gezeigt. Und ich versuche, wenn ich das lese, wenn ich weiß, und jetzt machen wir Take 112, dann lese ich Matthias deutschen Text und versuche zu antizipieren, was die Kollegin im Englischen gesagt hat. Versuche zu antizipieren, wie Matthias da vielleicht um eine Formulierung drum gekommen ist und je nachdem, was das Thema ist, wenn es ein uramerikanisches, nordamerikanisches, US-amerikanisches Thema ist und da irgendetwas überhaupt nicht in unsere deutsche Gegenwart übertragen werden kann, in unsere deutsche Gesellschaftsstruktur, in unsere Kulturwelt, dann überlege ich, wie könnte er das umschifft haben, wie könnte er da auch ein amerikanisches Idiom vielleicht so umgetackert haben, dass das auch hier lustig und klug ist im Deutschen. Den Spaß mache ich mir und das macht totale Freude, weil ich so gerne auch so spreche wie die Kollegin. Und so einmal pro Synchrontag, also es sind ja einige Tage im Jahr, einmal pro Synchrontag im Studio kommt dann vielleicht auch aus der Regie oder auch von Tina, die meistens als Cutterin mit im Studio sitzt, kommt, warst du das jetzt, Anke, oder war das das Original? Sollen wir nochmal? Dann habe ich offensichtlich so gut im Englischen das schon vorausgedacht, dass es so klang wie das Original. Das ist für mich schöner als jede Preisverleihung.
Sie können natürlich auch deswegen so super Englisch, weil Sie aus einem anderen K kommen. Sie sind ja in Kanada geboren. Mhm. Also und das ist ja quasi auch die zweite Muttersprache gewesen, ne? Nur falls sich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, warum kann sie so gut Englisch?
Ach so, okay. Na, also das ist auch ein Privileg, ne? Wenn man in einem Land aufwächst oder in der Familie aufwächst oder so, ja, wo mehrere Sprachen gesprochen werden, es ist ja ein super Glück, wenn die Eltern verschiedene Sprachen sprechen und oder wenn man, also ich habe neulich über jemandem Sophie Hunger empfohlen, eine meiner Lieblingssängerinnen, die aus der Schweiz ist und eine Diplomatentochter leben auch geführt hat und die auch sehr, sehr viele Sprachen spricht und auch viele davon fließend, eine Schweizer Sängerin, die ich verehre. Das ist ein großes Glück, in der Schweiz geboren zu werden und dort aufzuwachsen, mehrsprachig. Ich bin in Montreal geboren und da waren Englisch und Französisch die Sprachen und meine Eltern sind aber Deutsch. Das heißt, wir sprachen drei Sprachen, beziehungsweise wir Kinder haben das auch verweigert. Das ist auch sehr, sehr normal, dass Kinder dann irgendwann sagen, nope, ich möchte nur eine Sprache sprechen. Und dann gingen wir zurück nach Deutschland und dann hatte ich keinen Bock mehr, Englisch zu sprechen und Französisch. Und dementsprechend ist das Französische auch so ein bisschen nach hinten gerutscht in meinem leider offensichtlich doch nicht so großen Hirn. Und das musste nochmal reanimiert werden im Französisch-Leistungskurs. Aber nicht, dass ich dort dann eins stand, im Englisch-Leistungskurs auch nicht. Ganz im Gegenteil. Also da wurde ich besonders scharf beobachtet. Mhm.
Sie sprechen natürlich dazu auch noch diverse Tiersprachen, ne? Also das darf man ja auch
nicht vergessen. Also Walisch, ich spreche Walisch und
Ziegisch.
Ziegisch spreche ich. Ich war schon Eisbär, ich war schon ein Känguru bei Horton Hears a Who. Was war ich denn noch alles? Boah, ich war schon so viel.
Ich kam deshalb auf Ziegisch, weil ja das Synchronstudio neben dem Lindenthaler Tierpark liegt und ich habe die Sendung Kurzstrecke mit ihnen gesehen.
Mit Pierre M. Krause.
Und da war ich extrem beeindruckt, wie gut sie Ziegisch konnten. Das haben sie da nämlich in dem Video vorgemacht.
Da gab es auch andere Stimmen, dass das recht schlecht gewesen ist, was ich wirklich da performt habe. Okay. Ich mach's mal kurz.
Mhm. Ich find's
super. Super. Ja, und jetzt kommt der Unterschied zum Schaf. Nee, ganz schlecht. Nee, Schaf kann ich gar nicht.
Okay.
Ziege geht.
Okay. Ich habe mich gefragt, Geisbock-Hennes, Sie sind ja auch FC-Fan, wie würde denn Geisbock-Hennes klingen, wenn der FC tatsächlich die Saison vergeigt hätte, wo wir ja letztes Mal, ehrlich gesagt, kurz davor waren?
Ich weiß gar nicht. Ich bin ja nicht oft im Stadion, weil ich nicht so gerne mit so vielen Menschen jetzt dann, zusammen bin. Das sind ja immer ältere Geißböcke, ne? Klingen die dann nicht nochmal ein bisschen anders?
Ja, bestimmt, wobei die werden ja auch immer wieder ausgetauscht. Wir sind ja schon bei Nummer, ich weiß es gar nicht, bitte, liebe FC-Fans, 17? Ist es 17?
Ich weiß nicht genau. Ich bin kein Fan in dem Sinne, dass ich das jetzt zum Beispiel wüsste, der wievielte Geißbock das ist, ne? Und ob der einfach nur gut gebotoxt ist und das ist immer noch der von vor 40 Jahren. Das weiß ich nicht. Also Fan ist Caro zum Beispiel, ne? Die könnte sowas beantworten, ja. die könnte man als Telefonjoker dann auch anrufen, aber ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß auch gar nicht, wie so ein Geißbock sich dann äußert. Mhm. Also Kölsch, Ziegisch Kölsch oder was soll ich
ja,
jetzt machen?
Denke ich mal, ja.
Oh Gott, das weiß ich. Nee, das war jetzt mehr ein Schaf. Ich kann nur junge Ziegen, merke ich gerade. Mhm. Wie gesagt, Lindenthaler Tierpark, Superfan. Da muss man auch aufpassen, ob man sich als Superfan bezeichnet. Da muss man gleich wissen, wie der Code an deren Geheimtür ist und wie viele Esel die jetzt haben. Wobei ich weiß, wie viele Esel sie haben.
Also ich stelle jetzt keine Fragen, wie viele Tiere es da gibt, aber ich kann gut verstehen, dass man Fan ist. Und das ist vielleicht ja auch, habe ich mir jetzt jedenfalls so zusammengereimt, dass man dann doch bei diesen Tieren immer wieder auch mal hinhört und da auch ein bisschen Unterricht hat, möglicherweise.
Ja, so bin ich gar nicht.
Nee, okay.
Ist aber vielleicht gar keine schlechte Idee, einfach mal so ein bisschen zu üben, ne? Aber da, solange ich nicht ein Angebot kriege für einen Film, in dem ich nur wirklich eine menschgewordene Ziege bin oder ein menschgewordener Esel oder so, übe ich das nicht.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das Faulheit ist oder einfach auch Zeitmanagement. Also da übe ich nicht, sondern da gehe ich nur hin und bin einfach nur begeistert davon, wie herrlich diese Tiere einfach sind und wie scheinbar gut es ihnen, bin Laie, aber wie scheinbar gut es ihnen da geht und ich bin habe auch eine Patenschaft und so. Ich bin einfach begeisterte Tierpark-Spaziergängerin.
Und guckt man dann immer nach seinem Patenkind auch, oder?
Ja.
Okay.
Mhm. Ja, mein Patenkind habe ich Marge genannt. Das war so lustig, als dann klar wurde, ja, ich habe eine 10-jährige Patenschaft für so ein Hochlandrind. dann bekam ich so lieb, dann bekam ich so lieb Post. Ja, Frau Engelke, folgendes, also 10-jährige Patenschaft, das ist ganz gut, aber die Tiere werden maximal 6. Oh. Ja, kommt ein neues Tier, ja, dann ja. Übertrage ich die Patenschaft an
March,
das neue Tier.
Eine neue March, wie der FC Geißbock. Wir müssen über die zweite Staffel von Last One Laughing sprechen. Die startet ja Anfang Oktober bei Amazon und Sie sind wieder mit dabei. Ich will auch nachher noch ganz kurz über den Kinofilm bitte sprechen, der dann im November erscheint, Mein Sohn.
Ja, oh, gern.
Last One Laughing. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Fragen. Für alle aber, die im letzten halben Jahr auf Antarktis-Expedition waren und jetzt vielleicht noch nicht so genau wissen, was das ist. Also Staffel 1 von Last One Laughing war im Frühjahr bei Amazon zu sehen. Und das Prinzip ist ja 10 professionelle Comedians von Caroline Kebekus, Kurt Krömer, Thorsten Sträter, sie waren auch dabei, treffen aufeinander in einem Raum, aus dem sie quasi nicht entfleuchen können. Und die müssen 6 Stunden lang versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, dürfen aber nicht lachen. Selbst und wer zweimal lacht, fliegt raus. Am Ende bleibt dann nur noch einer übrig oder eine. Sie haben ja bei der ersten Staffel zwar nicht gewonnen, aber sind ja erst in der 5. Folge von 6 rausgeflogen. Gab es so ein Erfolgsrezept? Hat man einfach innerlich meditiert, wenn die anderen Schwückes gemacht haben?
Erstmal kurz, geniale Zusammenfassung, super Beschreibung der Show. Danke. Da sitzt man ja auch lange dran, bis man das in wenige Worte fasst, ne?
Ja, ich fand es jetzt gar nicht so schwierig, weil ich finde es wirklich es ist einfach ein genial einfaches Prinzip.
Ja, aber weil sie es schon gesehen haben,
ja,
Sarah.
Das stimmt.
Die That's Leute, true. Die es noch nicht gesehen hatten, die Beschreibung von uns bekamen, die wussten überhaupt nicht, was wir wollen, worum es hier geht. Echt, als Bulli mich angerufen hat und es mir erklärt hat, habe ich auch gedacht, ist der völlig bescheuert?
Ja.
Ich schmeiß mich doch da nicht in Planschbecken, wie in Australien passiert. Ich ziehe mich nicht aus und ich hau mir nicht mit irgendwelchen Plastikpimmeln auf den Kopf oder so. Es gab ja, ich hatte die japanische, mexikanische und die australische Fassung vorher gesehen.
Okay.
Als er mich fragte und er hat gesagt, Anke, und wir sind Kumpels, Bulli und ich, Anke, ich möchte das machen, aber ich möchte das unbedingt mit dir machen. Ich brauche da jemanden, der da auch einen coolen Blick drauf hat und der Bulli hat mich ins Boot geholt, weil er immer so sagt, dass ich so die emotionale Tante bin, dass ich so immer so gucke, alle sollen sich wohlfühlen einigermaßen. Das ist mein Backzwang und so. Ne?
Ich wollte gerade sagen, die Kekse,
Back-
ne?
und Kochzwang,
noch
mal, immer dieses wirklich unangenehm Mütterliche in mir. Das ist streckenweise bestimmt schön, aber auf Dauer ist es einfach nicht so schön. Und das wusste er, dass ich das habe und dass ich darauf gucke, dass das nicht unbedingt die super prominenten Leute sein müssen, die da.
Nee, Anke Engelke ist nicht so prominent.
Nein, aber das ist aber in der zweiten Staffel ist zum Beispiel Larissa Ries und die ist nicht so bekannt wie Bastian Pastewka. Ne? Ne?
Ja.
Tommy Schmidt hat auch hat eine riesen Fangemeinde wegen des Podcasts. Mhm. Aber es gibt einfach Menschen, die den gar nicht kennen. Mhm. Und das fand ich total spannend, als so die ersten Listen so entstanden und so. Und das habe ich dann auch kommentiert. Und da haben wir viel immer wieder drüber gesprochen, was ist denn ein Comedian eigentlich? Ich bin kein klassischer Comedian und Basti ist auch kein klassischer Comedian. Mhm. Klaas Häufer-Umlauf auch nicht. Wir haben alle keine Programme. So eine Caro oder so ein Thorsten, die kannst du nehmen, stellst du auf die Bühne, da sind 50.000 Leute und die machen 10-mal hintereinander die Halle voll, die Bude voll, haben ihre Texte vorbereitet und doch ist jeder Abend anders. Mhm. Das sind für mich wirklich Comedians.
Das stimmt. Ich habe das auch gerade tatsächlich ja verkürzt, ne, weil ich dachte, sonst muss man sagen Schauspieler und
weiß
Schauspielerin
ich.
Und so.
Ist auch nicht
aber
leicht.
Völlig richtig, weil da sind natürlich unterschiedliche, ich sag mal, die Rampensau, würde ich jetzt einfach mal konstatieren, gibt es da natürlich etliche. Und ich sag mal, wenn man dann immer auf so einer Bühne steht und jeden Abend neu begeistern muss, ist man wahrscheinlich auch irgendwie, weiß ich nicht, ist man vielleicht auch, ist man dann gefährlicher eigentlich als Konkurrent, weil man sozusagen drin hat, zu kämpfen?
Achtung, interessanter Aspekt. Ob man jetzt hauptberuflich auf sogenannten Bühnen steht, und vor vielen Leuten, ob man ein geschriebenes Programm performt, ob man improvisiert, Teddy, Kurt und so weiter, ob man SchauspielerIn ist, ne, also Annette und ich zum Beispiel, ob man Entertainerin ist, Barbara Schöneberger, es ist so unglaublich egal, weil man sehr schnell checkt, und so ging es mir in der ersten Folge und so ging es allen, die das erste Mal da waren. Mhm. Weil man sehr schnell checkt, ich kann hier nicht das tun, was ich gut kann und was vielleicht andere Leute zum Lachen bringt, weil ich dann selber lachen muss. Und schon ist Ende. Also eine Tanne, die jetzt die in der zweiten
Staffel. Die doppelte Fallhöhe quasi dann.
So, ich glaube, das vergessen die Menschen. Mhm. Wir sehen da alle wahnsinnig unsympathisch aus, weil wir so verkniffen aussehen. Ja, Achtung, Newsflash, wir dürfen nicht lachen. Das heißt, eine Tanne, deren Paraderolle Ruth, Nachname vergessen, Ruth Moschner, ich denke dann immer an Moschpit und so, Ruth Moschner ist natürlich bei LOL in einem Dilemma. Das ist eine Rolle, über die viele Menschen lachen, aber in der Rolle ist Tanne, in der Rolle als Ruth, ist sie natürlich ein Breitmaulfrosch im Grunde, weil sie die ganze Zeit grinst, weil das so eine fröhliche Person ist, die sie darstellt.
Okay, und das ist ja natürlich per Definition nicht erlaubt. Okay,
Naja, natürlich ist es erlaubt, fliegt man aber raus. Ist kontraproduktiv, ja. Sarah. Das ist der eigentliche Punkt, den bitte ich zu bedenken. Und ich bin keine Comedian. Und die Sachen, die ich mache, sind meistens so, habe ich jetzt auch in der zweiten Staffel gemacht, sind meistens so Mannschaftssachen. Ich bin so eine Spielelse. Ich finde Spielen super.
Ja, ich habe da schon was gesehen. Ich durfte die ersten zwei Teile schon gucken. Da genau, da gibt es ja schon Mannschaftssport, der da ausgeübt wird ihrerseits. Ja.
Ich mag das. Ich bin keine Solistin. Ich habe noch nie gern allein auf der Bühne gestanden. Mir ist es wahnsinnig unangenehm zu behaupten, Leute, habt ihr das auch in der Zeitung gelesen? Also mir ist Folgendes passiert gestern. Mhm. Kennt er. Kann ich gar nicht, weil ich dann immer so denke, oh, wenn sie jetzt lachen, dann habe ich aber ganz schön gut gelogen. Mhm. Und das ist mir sofort unangenehm. Als Schauspielerin ist es was anderes. Das ist ja auch eine kleine Schwindelei. Da tut man ja auch so, als ob. Aber in eine Rolle zu gehen, finde ich besser, als etwas als Anke zu behaupten. Mhm. Oh, das habe ich aber relativ kurz und knapp formuliert. Ich tue mich damit immer schwer, das Menschen zu vermitteln, warum ich gar nicht so gerne auf der Bühne stehe. Und dann sagen sie immer, Berlinale, 13 Mal. Ja, aber da habe ich eine Moderatorin gespielt. Die Leute, da stand zwar, und begrüßen Sie, your host tonight is please welcome Anke Engelke. Ja, aber das war ich dann nicht. Dann habe ich einfach ein schönes Kleid angezogen und sehr, sehr hohe Schuhe und so eine Corsage und hoch die Möpse und so weiter, damit ich möglichst weit weg war von mir selber.
Mhm. Ja.
Oh, hier wird was ganz psychologisch, Sarah.
Ja, allerdings. Ich weiß überhaupt nicht, welche Frage ich jetzt im Anschluss stellen soll, weil da noch so viel drin war, was Sie gesagt haben, weil das war mir gar nicht klar. Ich kenne natürlich nur die deutschen Sachen und ich höre jetzt raus, dass Sie gehörig skeptisch waren, als der Bulli angerufen hat, weil Sie sozusagen die internationalen Fassungen kennen, wo mit Riesenpimmeln etc. hantiert wird und Sie dachten, das ist so ein niveauloser oder potenziell niveaulose Sendung und dann sind sie aber ja überzeugt worden und dann waren sie ja ganz begeistert.
Wie viele Fragen waren das denn jetzt, Sarah?
Nee, also
siebenmal ja.
Eigentlich wollte ich fragen, habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, richtig zusammengefasst. Okay.
Das heißt,
top.
Wir haben die niveauvollste Fassung ist die deutsche, ja? Gut, das müssen Sie jetzt auch
so
sagen.
So, muss ich A sagen und B ist das Geschmackssache. Es wird Menschen geben, die anderen gesehen haben und gesagt haben, das Deutsche ist voll krass langweilig, da passiert gar nichts, keine Riesenpimmel, gar nichts und die fluchen gar nicht und die machen gar nicht Pipi-Kaka-Witze. Voll und überhaupt nicht mutig und radikal, das ist echt langweilig. Ja, gibt es bestimmt Menschen, die sagen, ach, das ist der deutsche Humor, Schnarch, Kotz. Mhm. Schön. Freie Welt. Ja. Jeder, wie er will, jeder darf und soll. Und das kann man vielleicht der deutschen Fassung vorwerfen. Auf der anderen Seite ist das Ding so unglaublich erfolgreich gewesen, die erste Staffel, dass man so sagt, ui, wow, warum trifft denn dieses Format gerade so offensichtlich, dass die vielen Humorzentren da draußen? Antwort habe ich nicht. Kann nur spekulieren, dass es auch ein bisschen was mit der Pandemie zu tun hat. Das ist gar nicht jetzt auf meinem Mist gewachsen. Die Frage kam nur dann ganz oft, dass JournalistInnen sagten, kann das sein, dass die Menschen gerade einfach unbeschwert lachen wollen? Und kann das sein, dass sie dort auch, sie 10 plus 1 plus Bulli, dass sie 10 auch in diesem sogenannten geschützten Raum auch Corona einfach mal vergessen haben für 6 Stunden? Und die Antworten sind ja.
Ich habe mich jetzt trotzdem wirklich vehement bemüht, jegliche Zusammenhänge zwischen Corona und ist Lachen die beste Medizin und so zu verkneifen, weil ich glaube, diese Fragen wurden vielleicht vor anderthalb Jahren mal gestellt, aber mittlerweile will man ja auch überhaupt nichts mehr über Corona hören. Ja. Lachen ist immer gut, Punkt, finde ich. Ich habe mich gefragt, zweite Staffel nochmal kurz für die, die auf Antarktis-Expedition waren. Es gibt eine zweite Staffel. Da sind ein paar, also viele neue Gesichter dabei, auch ein paar alte. Genau, Anke Engelke ist bei Staffel 2 wieder dabei, deswegen reden wir hier. Aber zum Beispiel auch Bastian Pastewka oder Annette Frier, die sind zum Beispiel neu. Und ich würde ja vermuten, dass sie die eigentlich fast so gut wie ihre eigene Hosentasche kennen, weil sie die einfach schon so lange kennen. Die sind ja auch in Köln. Sie haben mit denen ganz viel gedreht. Macht es das besonders leicht oder besonders schwer, sozusagen nicht auf die dann reinzufallen?
Also Basti kenne ich nur wirklich richtig, richtig gut. Annette kenne ich auch gut. Und natürlich sind wir Freunde alle. Also jetzt auf jeden Fall Basti und Annette. Tané ist mir da zum ersten Mal begegnet. Martina Hill kannte ich vorher nicht privat. Larissa Ries kannte ich aus dem Radio und kannte ich von Böhmermann und die fand ich einfach spitze dort. Aber bei Basti weiß ich, dass ich weggehen muss, weil ich sein Gesicht schon so lustig finde und weil ich seine Gesichtsakrobatik unglaublich gefährlich finde, wenn man nicht lachen darf. Bei Annette wusste ich, wir können schroff miteinander umgehen, da können wir das Lachen gut vermeiden, wenn wir einfach einander so anbellen und in so einem strengen Ton miteinander reden. Also Antwort ist, wenn man die Menschen kennt, die da drin sind, weiß man schon, was man umgehen kann und muss. Aber ich möchte nochmal die erste Staffel in Erinnerung rufen. Ich hatte mit Teddy noch nicht zusammengearbeitet, mit Teddy Teclebran, der spätestens seit LOL 1 wahrscheinlich ganz, ganz viele neue Fans hat. Der war ja vorher schon ein sehr, sehr populär. Aber das war mir nicht klar, wie gefährdet ich bin, wenn ich den beobachte. Man kann ja weggehen und weggucken. Das ist eigentlich immer ganz gut. Oder man kann ganz offensiv eigene Nummern performen. Immer natürlich mit eingebauter Vorsichtsmaßnahme. Keine Figur spielen, kein Thema anreißen, bei dem man selber lachen muss.
Ich kenne ganz viele Frauen in meinem Bekanntenkreis und ich verrate jetzt nicht, ob ich selbst dazu gehöre, die seit Staffel 1 einfach unsterblich verliebt sind in Teddy, weil der auch einfach so lustig ist und Humor ja auch sozusagen sehr, sehr anziehend ist. Also
kenne ich auch sehr, sehr viele Männer und Frauen, die sich in ihn verliebt haben, die ihn vorher nicht so kannten.
Mhm. Umkehrschluss, ein Konkurrent, also ein scharfer sozusagen Konkurrent weniger in Staffel 2. Dafür mit Bastian Pastewka sozusagen der andere Hammer hinzugekommen. Es fehlt eigentlich ja nur noch die Frage, wer gewinnt denn die zweite Staffel?
Das darf ich natürlich nicht sagen.
Ist es schon aber auch das erklärte Ziel, weil es gibt ja 50.000 Euro zu gewinnen
für einen guten Zweck.
Ne?
Ist das Media erklärte,
bei Ihnen? Oder?
Immer Media, ja. Immer Aktienmedia. Das ist das erklärte Ziel und eingangs sprachen wir ja zitierte ich Nick Cage, der sagte, meine Muse ist kein Pferd und alles, was olympisch ist und so ein Wettbewerbscharakter hat, finde ich blöd. Auf der anderen Seite habe ich vor sieben Minuten gesagt, dass ich gerne spiele. Das ist so das Handgepäck, mit dem ich komme. Ich finde es blöd, zu sagen, ich bin besser als du, finde es aber toll, miteinander zu spielen. So, wie vereinbart man das jetzt? Ich möchte nicht zu viel verraten, aber klar ist, ich wollte das gewinnen. Und wenn es eine dritte Staffel gibt, möchte ich da auch wieder mitmachen. Ich möchte bei jeder Staffel mitmachen und ich möchte immer gewinnen.
Alles klar.
Ich habe nie alles gesagt und nichts damit eigentlich. Ne? Völlig ätzend. Nee, ich glaube, also abgesehen davon, dass wir vertraglich natürlich angehalten sind, gebunden sind und wirklich.
Ich dachte, ich versuch's mal.
Ja, aber das ist die größte Freude ist doch, uns dabei zu beobachten, wie wir leiden, ne? Und wie wir und auch so zu erkennen, viel ehrgeiziger als ich dachte, viel feindseliger als ich dachte, viel aufgepumpter als ich dachte oder viel vorsichtiger als ich dachte. Viel überforderter, als ich dachte, wenn Sie die ersten zwei Folgen gesehen haben, ist es doch fast auch schon so ein bisschen zu erahnen, wer relativ früh schon Probleme kriegt. Also ich habe das schon geahnt, so ein bisschen.
Mhm. Ja, dazu sage ich jetzt auch.
Sie dürfen nicht. Das auch nicht, ne?
Nein, natürlich nicht. Will ich auch nicht, weil ich finde das persönlich nicht schlimm, wenn man zum Beispiel auch Filme spoilert, weil ich finde sie sowieso so spannend, dass es mir fast egal ist. Aber ich weiß, dass der Rest der Welt das völlig anders sieht. Und ich überreiße meine Redezeit hier vollkommen, aber weil wir gerade bei Filmen sind, ich will einfach noch fragen, 18.11., neuer Kinofilm, der klingt wahnsinnig spannend, heißt Mein Sohn, Sie sind die Mutter. Vielleicht einfach noch 3, 4, 5, 6, 7 Sätze dazu.
Gerne. Also, Mein Sohn ist das Regiedebüt von Lena Stahl, von einer tollen jungen Regisseurin, die eine Geschichte, die sehr persönlich ist, gerne verfilmen wollte. Die kleine Kinder hat und sich aus verschiedenen Gründen mit der Frage auseinandergesetzt hat, was mache ich eigentlich, wenn die groß sind? Wie ist das, wenn man ganz eng ist mit seinem Kind, weil vielleicht bei der Geburt was schiefgelaufen ist, weil es Schicksalsschläge gab und. Da gibt es ja verschiedene Gründe, warum man eine besonders intensive Bindung hat zu einem Kind. Was ist denn jetzt mal 10, 15 Jahre weitergedacht, wenn meine kleinen Kinder groß sind und kann ich die dann einfach so loslassen? Also wir sind nicht alle Eltern, aber wir sind alle Kinder. Und wir haben uns alle mal direkt oder indirekt damit auseinandersetzen müssen, wie eng sind Bindungen, familiäre, ne? Eltern-Kind-Bindungen. Und das thematisiert dieser Film. Jonas Dassler, den viele kennen aus dem Goldenen Handschuh. Da hat er den Protagonisten gespielt. Uiuiui, das war, man erkennt ihn kaum wieder.
Ich habe den 5 Minuten gesehen, danach muss ich ihn ausmachen. Das war mir zu gruselig.
Ja, kann ich verstehen. Mhm. Ja. Ich habe ihn ganz gesehen, aber er ist natürlich hochgradig verstörend. Das wollte Fatih Akin ja auch, dass er verstört.
Ja.
Jonas, wer gerne ins Theater geht in Berlin, kennt ihn aus dem Maxim Gorki Theater. Da habe ich ihn auch schon sehr geliebt, als ich ihn dort sah und erlebte. Dieser Jonas Dassler spielt einen Skateboarder, der schwer verunglückt und ein sehr leichtes Leben führt, ein sehr spaßorientiertes Leben und professioneller Skateboarder ist, damit sein Geld verdient und sein Bein zertrümmert bei einem Unfall und damit konfrontiert ist mit der Frage, wie, ne, das ist auch für junge Leute ganz interessant, wie geht denn jetzt mein Leben eigentlich weiter? Hey Leute, das wird jetzt wieder zusammengeschraubt, das Bein wird zusammengetackert und dann in ein paar Tagen gehe ich wieder aufs Skateboard und weiter geht's. Das kostet die Welt. Ist alles nicht so easy, das Bein ist wirklich im Eimer und der Typ muss in eine Reha und die Mutter, die nicht loslassen kann, die ich spiele, sagt, komm, ich fahre dich mit unserer alten Karre fahre ich dich in die Schweiz, beste Reha. Wir machen das. Und diese Fahrt ist ein sogenanntes Roadmovie und diese Fahrt ist sehr, sehr intensiv, weil diese beiden sich so aneinander reiben. Der Junge diese Nähe nicht haben will, die Mutter das Loslassen nicht hinkriegt und sich in Frage stellt, die Beziehung in Frage stellt, den Jungen auch in Frage stellt und sein Verhalten ihr gegenüber. Da ist also selten so was Intensives gedreht. Also wir sprachen vorhin vom letzten Wort, da hatte ich aber diese schützende Familie um mich rum. Und bei meinem Sohn ist es so, dass diese Mutter einfach klammert und auf der anderen Seite ihre eigene Geschichte hat, die total zu Herzen geht. Und ich glaube, da können viele Leute an verschiedenen Stellen andocken und sagen, darn, ich bin auch so, das kenne ich von meinem Kind, das kenne ich von meinen Eltern. Oh. Das ist so ein Film, der, glaube ich, da freue ich mich sehr drauf, dann auch ins Kino zu gehen, ganz oft und zu gucken, ob die Leute hinterher quatschen. Ich gehe ja so gerne ins Kino. Dann einfach mal zu schauen, was für Gespräche finden hinterher statt, wenn man diesen Film gesehen hat. Und ich kann das sehr empfehlen für alle Leute, die jetzt nicht Bock haben auf so einen Blockbuster und auf Peng, Peng, Peng und Titten. Spaß, Spaß, sondern die mal Lust haben, so 1,5 Stunden abzutauchen und so einfach mal über Familie nachzudenken, über Liebe, über Bindung, über Selbstverständlichkeiten. Da lade ich alle Leute zu ein, im November ins Kino zu gehen und meinen Sohn zu gucken.
Also wenn man dann so eine Frau mit so einem riesigen Schlapphut im Foyer sieht nach der Vorführung, dann weiß man, es ist Anke Engelke, die steht da und belauscht die Gespräche hinterher.
Ich habe da keinen Schlapphut auf. Also wenn ich hier ins Kino gehe, bin ich da stelle ich mich diesem Stigma, dass ich so merke, alle Leute haben irgendwie eine Meinung zu einem. Das ist ganz verrückt. Das hat man ja nicht gewollt, als man sich für einen Beruf entschied, hat man nicht gesagt, ich will, dass alle über mich urteilen. Und los geht's. Das ist das Blödste eigentlich, wenn man so Besitz ist öffentlicher, so fühlt man sich aber manchmal komischerweise. Und das war nicht abzusehen. Vielleicht bin ich zu doof, dass ich das nicht vorher umrissen habe. Aber ins Kino mit Schlapphut, das bin ich gar nicht. Nee, das ist mehr so bei Demonstrationen. Da halte ich mich zurück im Interesse der Sache. Aber wenn ich ins Kino gehe, dann full frontal.
Okay, wenn man sie im Foyer sieht, darf man sagen, toller Film.
Ja, oder auch, ey, Entschuldigung, aber das habe ich gar nicht verstanden. Oder was soll denn das? Finde ich auch gut.
Also Können Sie mir das nochmal erklären?
Mhm. Ja, oder so, oder einfach die Diskussion suchen. Mhm. Ich kann im Zweifel nichts erklären. Ne? Ich kann vielleicht, so inhaltlich kann ich gar nichts sagen. Ich kann auf der emotionalen Ebene was über meine Figur sagen, aber ich kann nicht sagen, was Lena Stahl, die Regisseurin, wollte, intendierte. Die möchte ja im Zweifel auch, dass dieser Film fliegt und die Menschen erreicht und die Menschen so ein bisschen, so ein bisschen zum Innehalten, Denken, Reden, Fühlen bringt.
Ich freue mich auch sehr aufs Kino. Ich muss gestehen, ich war schon lange nicht mehr im Kino, aber Kino ist ja eigentlich genau das wie bei den Gastronomen, die muss man jetzt auch unterstützen, weil es denen naturgemäß total schlecht ging. Also ich freue mich auf den Kinoherbst, ich freue mich definitiv auf Ihren Film und ich bin sehr gespannt mit der zweiten Staffel. Ich gehe einfach jetzt mal fest davon aus, dass Sie die gewinnen und wenn nicht, reden wir darüber in einem weiteren Podcast, wo ich dann auch die 1000 Fragen, zu denen ich jetzt nicht gekommen bin, dann stellen kann, okay?
Das tut mir leid, was waren denn so, nur damit ich so einen Eindruck habe, was ich jetzt alles, was wir alles verpasst haben.
Ach, ich hatte noch 2 Leserfragen.
Oh, das, können wir die nicht noch machen?
Also ganz kurz vielleicht noch, einer wollte wissen, wann man sie wieder mit Fred Kellner sehen kann.
Oh, Fred Kellner, ganz kurz zur Erklärung, ist eine sogenannte Coverband, in der ich 25 Jahre gesungen habe mit meiner Schwester und das ist eine sogenannte Soulband. Und das habe ich unglaublich gerne gemacht, aber irgendwann war das nicht mehr fair der Band gegenüber, weil VeranstalterInnen die Band gebucht haben, weil sie sich was davon versprachen, dass da die lustige Anja Enkle, Engelchen mitmacht. Und das war nicht schön, wenn ich da im Hintergrund irgendwie ein Tänzchen gemacht habe mit meiner Schwester, während Norbert Scholli da vorne das Gitarrensolo seines Lebens spielte, aber alle Handykameras waren auf mich gerichtet. Das war nicht zu ertragen. Da fühlte ich mich so schofelig den anderen gegenüber. Das ist eine Band von 15 Leuten gewesen. Ne? Ist jetzt ein bisschen, hat sich ein bisschen verändert, die Band, natürlich, aber da fühlte ich mich so schlecht. Ich konnte überhaupt keinen Spaß mehr haben und ich habe so Freude gehabt immer da. Das ist meine Musik und ich singe nicht gut, aber ich singe wahnsinnig gerne und ich treffe die Töne und die Kostüme und dieses ganze auf Tour sein mit FreundInnen, das ist einfach wunderbar. Und wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, ich kann nicht gut alleine da stehen und einen Soloabend bestreiten und singen, aber wenn da 14 Leute noch zusätzlich da sind und noch 4, 5 TechnikerInnen dabei, tippitoppi, das ist meine Welt. Aber wenn dann Leute sich beschweren und den Rücken zur Bühne drehen und sich unterhalten, weil hier die lustige Ricky noch nicht da ist, weil sie erst nach 20 Minuten auf die Bühne kommt, weil die Band erstmal so ein eigenes Ding da macht, das ist doch nicht schön. Mhm. Und wenn dann Leute enttäuscht gehen und sich beschweren und sagen, die war ja gar nicht lustig, dann ist das verletzend. Das möchten die Menschen nicht, die möchten einen nicht verletzen, aber das ist der Effekt.
Also ganz vielleicht mit 80 gibt es vielleicht nochmal ein Comeback irgendwann mal, wenn
Nein,
sie sich mal gar nicht, ist es einfach vorbei, ja?
Ja, das okay. ist, man muss auch, leider ist es ja so, also dass man manche Türen zumacht, dann gehen Fenster auf, aber das war sehr schmerzhaft auch diese Entscheidung, aber die musste ich fällen im Interesse der Band und im Sinne der Gemeinschaft.
Okay. Die zweite letzte?
Ja.
Ja, okay. Die ist vielleicht kompliziert, ich weiß es nicht, ich bin gespannt. I Love Ferry heißt der Nutzer, ich nehme an, das ist ein Nutzer auf Instagram. Er will wissen, ob du alle Rollen, die du bislang gespielt oder parodiert hast, nochmal so spielen würdest heute.
Ah, da habe ich mich mal zu geäußert, ne?
Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe es einfach nur mal mitgebracht, weil ich dachte, spannend.
Ja, ich habe mich dazu geäußert, dass ich mich von ganz vielen Sachen, die ich vor 10 oder 20 Jahren gemacht habe, distanziere, weil sie in dem damaligen zeitlichen und gesellschaftshistorischen Kontext total stimmig waren, weil man da noch nicht offen darüber nachgedacht hat, wen oder was man da in einem strukturellen Problem berührt. Und deswegen, da kommt diese Frage her von der lustigen Fee. Und tatsächlich ist es so, dass ich ganz viele Parodien nicht mehr machen würde, ganz viele Figuren nicht mehr spielen würde, weil mir das zu wichtig ist, dass man sich struktureller Probleme, sei es nun Rassismus, sei es Homophobie, dass man sich dieser Probleme jetzt viel bewusster ist und wir lernen ja alle dazu. Ich habe auch ganz viel gelernt.
Super Schlusswort. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, außer nochmal Dankeschön.
Danke, Sarah.
Tschüss.
Tschüss.
Ich möchte an dieser Stelle unbedingt unseren neuen Podcast News mit K mit den wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln empfehlen. Und natürlich Economy mit K mit meinem Kollegen Martin Dovideit. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite. Konkret unter ksda.de/podcast. Oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können alle Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Mich erreichen Sie übrigens per E-Mail. Ich freue mich über Ihr Feedback oder Talkgast-Vorschläge unter sarah.brasack@dumont.de. Bis zum nächsten Podcast sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Mit K.